Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Ungezügelter Temperaturanstieg, Landfraß, Nahrungsmittelknappheit. Der Sonderbericht zur Landnutzung des Weltklimarates IPCC fordert eine Umstellung von Essgewohnheiten und Landwirtschaft. US-Präsident Donald Trump löst das Klimaproblem anders. Seine Behörden sollen keine Klimafolgenmodelle mehr ab dem Jahr 2040 zeigen. Die Bundesregierung muss zugeben, die Nitratbelastung des Grundwassers hierzulande ist weiter gestiegen. Die Supermärkte geben wenig Fleisch an die Tafeln für Bedürftige ab. Wir haben nachgefragt, woran es liegt. Der Plastikabfall Europas sammelt sich an Schwedens Nordwestküste. Und Schutz gegen Viren, Datenmissbrauch, Betrug bieten Cyberversicherung. Das hören Sie im Verbrauchertipp. Im Pariser Klimaschutzabkommen hatte die Staatengemeinschaft sich als Kompromiss auf das Ziel geeinigt, den Temperaturanstieg auf 2 Grad zu begrenzen, ergänzt durch die mahnende Formulierung: 1,5 Grad wären auf jeden Fall deutlich besser, um die Schäden der Klimaerhitzung etwas zu begrenzen. Welchen Unterschied dieses halbe Grad Temperaturanstieg macht, machte der Weltklimarat dann vergangenen Herbst in einem Sonderbericht klar. Bei 2 Grad beispielsweise sind alle Korallenriffe abgestorben. Bei 1,5 Grad kann immerhin ein Drittel gerettet werden. Nun hat der Weltklimarat einen weiteren Sonderbericht erstellt, und zwar zu der Wechselwirkung zwischen praktischer Landwirtschaft und der Klimaerhitzung. 108 Wissenschaftler aus der ganzen Welt waren beteiligt. Georg Ehring, Sie kennen den Bericht. Wie lässt sich die wichtigste Botschaft zusammenfassen?
Das Land steht enorm unter Druck. Die Klimaerwärmung kommt zu einer Überbeanspruchung durch immer mehr, immer intensiver genutzte Agrarflächen dazu. Und das alles sorgt dafür, dass sich Böden verschlechtern, dass Lebensmittelunsicherheit sich ausbreitet. Hitze, Trockenheit, Extremregen, Erosion, die sorgen dafür, dass unsere Lebensgrundlage buchstäblich in Gefahr ist. Die Erderwärmung ist dabei eine der Ursachen, und sie lässt sich durch Begrenzen, durch einen Stopp der Emissionen insgesamt, durch nachhaltige Landnutzung, denn es gibt auch Lösungen, die Produktivität des Landes zu erhalten und auch dafür zu sorgen, dass die Landnutzung einen Beitrag weiter leisten kann, dass der Klimawandel begrenzt wird. Auch das ist ein wichtiger Bereich dieses Berichtes.
Auf die Lösungen kommen wir gleich. Bringen Sie uns erstmal auf den aktuellen Stand. Wo sind wir jetzt bei der Erwärmung angekommen seit Beginn der Aufzeichnung?
Bei den Temperaturen über Land sind es inzwischen 1,53 Grad. Über Wasser sind es deutlich weniger, weil der Ozean die Hitze besser aufnehmen kann und sie in tiefem Wasser speichern kann. Auch über dem Land klappt das nicht so. Das heißt, die Erderwärmung ist über den Landflächen schon deutlich weiter, als man das vielleicht gedacht hat.
Nun zu den Lösungen oder Änderungen. Also wo ansetzen?
Sofortmaßnahme wäre, weniger CO2 zu emittieren, und zwar aus allen Quellen, die da das derzeit gegenwärtig tun, also Energieerzeugung, Verkehr, Nahrungsmittelproduktion, Landwirtschaft auch, aber Hauptsache es werden weniger Treibhausgase emittiert, denn die Ernährungsunsicherheit ist umso größer, je stärker die Temperaturen steigern. Sie ist bei 2 Grad deutlich größer als bei 1,5 Grad und eine Erwärmung um 3 Grad, das ist die Temperaturenerhöhung, auf die wir derzeit zusteuern mit all unseren Klimamaßnahmen, die wir bereits beschlossen sind. Das ist eine Katastrophe, dann ist die Landnutzung kaum noch zu gewährleisten und Hungersnöte breiten sich viel weiter aus. Für die Landnutzung selber gibt es auch Lösungsvorschläge, die Entwaldung zu stoppen. Das ist ein Beispiel, das ist auch vielleicht die wichtigste Maßnahme. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Dinge und eine nachhaltige Nutzung als Überschrift, wo Wechselwirkungen teilweise ziemlich kompliziert sind.
Genau, komplizierte Wechselwirkungen. Wenn wir einfach aufforsten, entstehen ja auch wieder Zielkonflikte. Zum Beispiel fehlen dann die Flächen bei der Nahrungsmittelproduktion.
Ja, genau. Die Aufforstung wird empfohlen mit Blick auf die Gesamtzusammenhänge. Wälder zu pflanzen, das bindet CO2, aber das darf natürlich nicht die Agrarflächen wegnehmen. Und man kann zum Beispiel auch die Wälder nicht im hohen Norden pflanzen, denn dort würde das dafür sorgen, dass im Winter die Schneedecke nicht so geschlossen ist und Sonnenstrahlen mehr aufgefangen werden als reflektiert werden durch die weiße Schneefläche. Also das ist ein kompliziertes Thema, aber insgesamt wird Stopp der Entwaldung vor allem empfohlen und Aufforsten mit Blick auf Ziel und Maß und wo man die Bäume überhaupt pflanzen soll.
Was könnten Agrarunternehmen, die Agrarindustrie ist da ja bedeutsam, noch ändern?
nachhaltig produzieren insgesamt, also die Überdüngung vermeiden, die derzeit in vielen Bereichen stattfindet, andere Produkte herstellen, vor allem weniger Fleisch und da vor allem weniger Rindfleisch. Die Rinderzucht ist eine ganz bedeutende Quelle der Klimaerwärmung, dafür mehr Pflanzen, das ist ein Teil der Lösung, aber das betrifft dann nicht nur die Agrarunternehmen, sondern auch uns als Nachfrager.
Konsum, genau. Welche Bedeutung hat Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelverderben?
Das hat eine sehr große Bedeutung. 25-30% der Lebensmittel werden derzeit verloren durch schlechte Lagerung oder verschwendet. Das ist ein großes Potenzial, aber das ist schon seit vielen Jahren so und es ist offenbar nicht ganz so einfach, das einzudämmen.
Georg Ehring fasste Ihnen den neuen Sonderbericht des Weltklimarates zusammen. Vielen Dank. Zur Strategie derjenigen, die die menschengemachte Klimaerwärmung aus Wirtschaftsinteressen heraus leugnen, gehört es, die beteiligte Wissenschaftlergemeinde der Lüge zu bezichtigen und anerkannte wissenschaftliche Bewertungsprozesse und Kriterien schlecht zu reden. Jüngst geschehen in Brasilien, wo Staatspräsident Jair Bolsonaro den Chef des renommierten Satelliten-Erdbeobachtungsinstituts INPE bezichtete, er hätte Fake-Satellitenbilder über die Abholzung gesendet. Ricardo Galvão musste seinen Hut nehmen. Künftig werden diese Daten über die Abholzungsraten im Amazonas schlicht nicht mehr automatisch im Internet veröffentlicht. Und auch nördlich, weiter nördlich, auch Donald Trump hat seine Methoden, die Aufklärung der Bevölkerung in den USA über die Schäden einer Klimaerhitzung zu verhindern. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Manchmal ist es schon überraschend, was Donald Trump sagt. So gab es diesen Moment im Juni in einem Interview zur Klimapolitik, als Trump die USA zu einem der saubersten Länder der Erde erklärte. Die USA haben mit das sauberste Klima, sagen die Statistiken, und ich bin auch dafür. Ich will das beste, das sauberste Wasser, kristallsauber. Interessant ist die Aussage auch deshalb, weil er nach seiner Haltung zum Klimawandel gefragt wurde, mit dem das alles nichts zu tun hat. Glauben Sie, dass sich das Klima ändert? Fragt der Reporter nach. Ich glaube, dass sich das Wetter ändert. Es ändert sich in beide Richtungen. Es wurde mal globale Erwärmung genannt und das stimmte nicht. Dann hieß es Klimawandel und jetzt ist es Extremwetter. Eines war und ist für den amerikanischen Präsidenten klar. Klimapolitik, wie sie sein Vorgänger Barack Obama betrieben hat, schadet der amerikanischen Wirtschaft, ist Gift für Arbeitsplätze. Und er weiß, dass er seinen Wahlsieg auch denjenigen in den Kohle- und Stahlregionen der USA verdankt, denen er die Rückkehr zu mehr fossiler Energie und weniger Umweltregeln versprochen hat, die wegen ihrer Jobs in alten Industrien auf ihn bauten. Und er wurde aktiv, stieg aus dem Pariser Klimaabkommen aus. In der Folge blockierten die USA jedes internationale Abkommen, das sie in irgendeiner Weise bei Öl, Gas oder Kohle einschränkte. Trump nahm Obamas Klimagesetze eins nach dem anderen zurück. In Teilen von Nationalparks darf zum Beispiel auch wieder nach Öl und Gas gebohrt werden. Besonders ärgerlich wird Trump, wenn seine eigenen Behörden Studien veröffentlichen, in denen der Mensch für die Klimaerwärmung verantwortlich gemacht wird. Die New York Times-Reporterin Coral Davenport berichtet, dass Wissenschaftlern in den staatlichen Behörden jetzt verboten ist, die Folgen von Klimaveränderung über das Jahr 2040 hinaus darzustellen.
All of the scientific reports it does to essentially stop consideration of the impact of increasing greenhouse gases after the year 2040.
Der Grund sei klar. Die wirklich dramatischen Folgen zeigen die Computermodelle ab 2050. Im Weißen Haus wurde zudem in diesem Jahr eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt, die noch einmal untersuchen soll, ob Klimaerwärmung wirklich etwas mit Kohlendioxid in der Atmosphäre zu tun hat. In der Arbeitsgruppe nur Wissenschaftler, die dies bisher geleugnet haben. Gegen Trumps Klimapolitik regt sich allerdings auch massiver Widerstand in der Politik, vor allem aber auch in der Wirtschaft. Prognosen sagen dramatische Kosten und damit Verluste voraus. Wenn der Meeresspiegel steigt, sind vor allem die wohlhabenden Küstenregionen betroffen, so der demokratische Senator Sheldon Whitehouse.
Some coastal communities.
Manche Küstenregionen stehen vor jährlichen Verlusten von bis zu 15% Bruttoinlandsprodukt bis zum Ende des Jahrhunderts.
By the end of the century.
Aber auch viele Industrieunternehmen wollen lieber klare, verlässliche und international gültige Regeln. Sonst haben sie Probleme beim Export und könnten zudem von technischer Entwicklung abgehängt werden. Und deshalb drängen sie Trump, im Pariser Klimaabkommen zu bleiben.
Arthur Landwehr aus Washington über die Klimapolitik der US-Regierung. Zurück nach Deutschland. Mehr als 800.000 Euro pro Tag, das sind die Strafzahlungen, die nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes drohen, wenn in Deutschland nicht der Eintrag von Nitrat auf die Äcker ins Grundwasser abgesenkt wird. Das gilt vor allem in Gebieten, in denen viele Nutztiere gehalten werden und dementsprechend viel Gülle anfällt. Schon letztes Jahr warnten Wissenschaftler, die 2018 in Kraft getretene Verschärfung der hiesigen Düngeverordnung sei viel zu lasch ausgefallen. Neue Zahlen über gestiegene Nitratwerte geben Ihnen wohl recht. Aus Berlin, Sabine Müller.
In vielen Regionen in Deutschland ist das Grundwasser immer stärker mit Nitrat belastet. Das räumt die Bundesregierung ein in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen, über die Rheinische Post berichtet. An insgesamt 15 Grundwassermessstellen wurden Nitratwerte ermittelt und die nahmen in den letzten Jahren deutlich zu. 2013 lag der durchschnittliche Nitratwert bei 170 Milligramm pro Liter, 2017 bei 209 Milligramm. Das ist mehr als viermal so viel wie der EU-Grenzwert, der liegt bei 50 Milligramm. Wegen überhöhter Nitratwerte hat die EU-Kommission Deutschland schon jahrelang im Visier. Zuletzt setzte sie der Bundesregierung Ende Juli eine letzte Frist, überzeugende Pläne für strengere Düngeregeln vorzulegen. Passiert das bis Ende September nicht, drohen Deutschland eine weitere Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und Strafen in Millionenhöhe. Laut Trinkwasserverordnung ist eine Nitratkonzentration bis 50 Milligramm pro Liter gesundheitlich unbedenklich. Wird dieser Grenzwert überschritten, muss das Nitrat bei der Trinkwasseraufbereitung entfernt werden. Das ist aufwendig und teuer. Alternativ kann man das belastete Wasser mit unbelastetem Wasser mischen, bis die Nitratkonzentration unter dem Grenzwert liegt.
Aus Berlin, Sabine Müller. In Deutschland werden Millionen von Tonnen Lebensmitteln weggeworfen, obwohl sie noch essbar wären. Auch beim Fleisch fallen enorme Abfälle an. Schon bei der Schlachtung wird, so sagt es zumindest die Heinrich-Böll-Stiftung, allenfalls die Hälfte eines Schweins oder eines Rinds in Form von Wurst oder Frischfleisch verwertet. 346 Millionen Kilogramm Fleisch werden wohl so pro Jahr weggeworfen. Könnte denn von dem, was Supermärkte aufgrund ablaufender Haltbarkeitsdaten mehr bei den Tafeln ankommen, die Lebensmittel für Bedürftige bereitstellen? Annette Eversberg hat nachgefragt.
Weintrauben, Äpfel, Paprika oder Möhren und auch Milchprodukte, die Supermärkte nicht mehr verkaufen können, kommen praktisch jeden Tag bei den Tafeln an. Hackfleisch, Hähnchenschenkel oder Schweineschnitzel sind dagegen selten. Jochen Brühl, Vorstandsvorsitzender des Dachverbandes der Tafeln in Deutschland, nennt die Zahlen.
Wir kommen ja im Jahr sehr viel Lebensmittel, insgesamt 264.000 Tonnen. Wir verschwenden im Jahr 18 Millionen Tonnen in Deutschland, also nicht so viel, aber für uns sehr viel. Davon sind 41% Obst und Gemüse, 20% Backwaren und ca. 8% Fleisch- und Wurstwaren.
Im Gegensatz zu Deutschland bieten die Tafeln in Frankreich Bedürftigen deutlich mehr Fleisch oder Fisch an. Ein Grund dafür sind unterschiedliche Haltbarkeitsdaten für verschiedene Produkttypen. Obst, Gemüse oder Milchprodukte tragen in Deutschland das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum. Umweltberaterin Beate Böckenhold aus Münster.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist das Datum, wo der Hersteller garantiert, dass das Produkt von der Konsistenz her, von der Farbe her und vom Geschmack her beständig ist. Also bis dahin verändert sich das nicht. Und das heißt nicht, dass man bei Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums das Produkt wegwerfen muss.
Ein luftdicht abgepackter Joghurt kann noch 2 Monate später genießbar sein. Fleischprodukte in der Kühltheke, vor allem Hackfleisch oder Hähnchenschenkel, sind dagegen mit einem Verbrauchsdatum ausgezeichnet, Beate Böckenhold.
Das Verbrauchsdatum ist das Datum, bis zu dem ein Produkt tatsächlich verbraucht werden soll. Das ist zum Beispiel bei rohem Fleisch, gehacktem, bei rohem Fisch der Fall, weil die Produkte sich mikrobiologisch verändern, was dann zu entsprechenden gesundheitlichen Folgeerscheinungen führen kann.
Ist das Verbrauchsdatum überschritten, muss damit ausgezeichnetes Fleisch vorschriftsmäßig als Müll entsorgt werden. Zur Entsorgung verpflichtet sind dann aber neben dem Handel auch die Tafeln. Ebenso die Foodsharing-Vereine, die der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt haben. Marius Kroll von den Foodsavern aus Münster.
Wenn die Sachen Verbrauchsdatum haben, dann ist das ganz klar geregelt, dass die Sachen eigentlich, sobald das Verbrauchsdatum überschritten ist, anders als beim Mindesthaltbarkeitsdatum, die Sachen nicht mehr weitergegeben werden, auch von den Foodsavern.
Dass weniger Fleisch an die Tafeln geliefert wird, hat, so der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels, noch andere Gründe. Durch gute Planung und Logistik, aber auch aufgrund der Digitalisierung in den Supermärkten, erreichen geringere Fleischmengen als früher vor dem Verkauf das Verfallsdatum. Außerdem werden Fleischprodukte wenige Tage vor Ablauf des Verbrauchsdatums günstiger angeboten. Julia Völker aus Münster, die als Mittlerin zwischen Betrieben und den Foodsavern agiert, kann das bestätigen.
Tatsächlich sehen wir da jetzt keine großen Fleischmengen. Das heißt, vielleicht haben die tatsächlich dann auch andere Möglichkeiten aufgebaut, Fleisch zu verkaufen. Weil Fleisch ja tatsächlich auch ein sehr teures Produkt ist. Und natürlich ist das auch überhaupt nicht im ökonomischen Interesse des Betriebes dann, dass große Mengen an Fleisch weggeschmissen werden.
Die Weitergabe von Fleisch und Fleischprodukten oder auch Fisch an Tafeln oder Foodsaver scheitert nach Informationen von Lidl oder Rewe zudem daran, dass die gemeinnützigen Organisationen die vorgeschriebene Kühlkette von 2 Grad bei leicht verderblichem Fleisch nicht ohne weiteres einhalten können. Der Handel müsse dafür aber gerade stehen. Jochen Brühl vom Dachverband Tafel Deutschland wüsste eine Lösung.
Gerade wenn der Handel sagt, ja, wir brauchen mehr Kühlmöglichkeiten, muss ich dem Handel sagen, ja, dann unterstützt die Tafeln, indem ihr Kühlflächen zur Verfügung stellt oder Kühlfahrzeuge. Und die Politik bitte ich sehr darum, die Hürden für Lebensmittelspenden zu senken und Klarheit zu schaffen, wer bei Spenden von verderblichen Lebensmitteln am Ende auch haftet, um auch weiter die Verschwendung zu reduzieren.
In Frankreich gibt es ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Spender erhalten steuerliche Vorteile. Jochen Brühl, der auch Mitglied im Vorstand der Europäischen Foodbank ist, wirbt für die Tafeln.
Wir haben bisher ein freiwilliges System mit dem Handel, was gut funktioniert, aber auch langsam an die Grenzen kommt. Und deshalb muss natürlich das auch heißen, die Tafelarbeit in Deutschland muss auch finanziell unterstützt werden. Und dann ist Gesellschaft, Politik und Handel auch in der Pflicht.
Annette Eversberg berichtete. Das Skagerrak ist die Meerenge, die Nord- und Ostsee verbindet und Dänemark von Norwegen und Schweden trennt. Eine Meeresidylle, aber trügerisch an der Nordwestküste Schwedens. Da kann sich manch vermeintlicher Sandstrand als eine Ansammlung feinstens Plastiks erweisen. Mit Grüßen aus ganz Europa. Carsten Schmiester.
Die Rebstümpfe, Plastikfragmente.
Hier sind alte Tampen und jede Menge Plastikmüll, Flaschendeckel, Strohhalme, Reste von Seilen, wo immer das alles auch herkommt. Bertil Wedén gehört zu einer ganz besonderen Rentnertruppe in Bohuslän an Schwedens Nordwestküste. Etwa 10 Frauen und Männer bilden den harten Kern freiwilliger Müllsammler, die den Kampf gegen eine buchstäbliche Flut von angespültem Abfall immer wieder neu aufnehmen und doch niemals gewinnen. Schwedische Experten geben den Wind- und Strömungsverhältnissen im Skagerrak zwischen Nord- und Ostsee die Schuld an der Tatsache, dass dieser nordwestliche Küstenabschnitt als Müllhalde Europas verschrien ist. Jedes Jahr werden hier etwa 8000 Kubikmeter Müll an Land gewaschen. Jetzt haben Mitarbeiter der Universität Göteborg genauer hingesehen. Sie haben 6 Strände untersucht und schlagen Alarm. Therese Karlsson ist eine von ihnen. Sie berichtete im schwedischen Sender SVT. Auf der Insel Gorsö, wo wir diese Probe genommen haben, gibt es eine extrem hohe Konzentration von Mikroplastik. Das sieht dann so aus wie ein ganz normaler Sandstrand. Oft verraten die gefundenen Abfälle ihre Herkunft. Das meiste kommt tatsächlich von weit her. Einmal wurden sogar Plastikabfälle gefunden, Verpackungsreste zum Beispiel mit französischem Text darauf. Nach einem Bericht der Zeitung Expressen waren sie bei einem Hochwasser in Paris Jahre zuvor über die Seine in den Ärmelkanal gelangt und dann Richtung Nordsee und Skagerrak getrieben. Häufiger finden sich aber englische Produktnamen oder, auch extrem unbeliebt, Reste zum Beispiel von Chipstüten mit dänischem Aufdruck. So etwas belastet dann schon das nachbarschaftliche Verhältnis. Auch wenn Östen Nilén, ein anderer rüstiger Müllsammler, ganz sachlich ein paar Zahlen nennt.
Hier in den Wiken haben wir unter diesen Jahren sammelt ihr vielleicht 500 Säcke.
Allein in dieser Bucht sammeln wir pro Jahr ungefähr 500 Säcke mit Müll. Heute waren es etwa 20. 90% des Abfalls ist Plastik. Und das kommt zu 90% wiederum nicht aus Schweden, sondern über die Nordsee, aus Schottland oder von den Shetlandinseln. Dänemark lässt er aus, wohl höflichkeitshalber. Und auch die Tatsache, dass viel Abfall aus dem eigenen Land von Touristen entweder liegen gelassen oder ins Meer geworfen und zurück an Land geschwemmt worden ist. Es hilft ja auch nichts, sich über die Verursacher zu ärgern. Wichtiger ist, dass der Müll wegkommt. Umgerechnet knapp 2 Millionen Euro kostet das den Staat jedes Jahr, allein in diesem Problemgebiet. Und das auch nur, weil viele Freiwillige, wie Barbro Knutsson, beim Saubermachen helfen.
Wenn man eine Löhne von Staaten, also man ist Pensionär, da hat man viel Zeit. Und da kann man hola på mit so etwas.
Mir macht das Sammeln viel Freude, sagt sie. Deshalb mache ich hier mit, so oft ich kann. Ich bekomme mein Geld ja vom Staat als Rentnerin. Da hast du jede Menge Zeit für diese Arbeit hier. Und diese Arbeit wird trotz zunehmender Plastikverbote nicht wirklich weniger, meint die Forscherin Therese Karlsson. Natürlich sind solche Verbote ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es genügt nicht, Einwegprodukte aus Plastik durch Wegwerfware aus anderen Materialien zu ersetzen. Das schafft nur ähnliche, neue Probleme. Wir müssen unser gesamtes Konsumverhalten hinterfragen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sogenannte Cyberversicherungen treten für Schäden ein, die im Zusammenhang mit Internetkriminalität auftreten. Bisher gab es solche Angebote vor allem für kleinere Unternehmen. Inzwischen bieten die Versicherer auch privaten Nutzern Verträge an. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, aber auch gefährliche Anwendungen sind oft nur einen Mausklick entfernt. Virenschäden, Datenmissbrauch, Online-Betrug oder Mobbing gehören ebenfalls zum digitalen Alltag. Versicherungsgesellschaften bieten inzwischen Verträge an, die davor schützen sollen. Die tragen dann Namen wie Cyberschutz, Datarisk, Datenschutz, Hacker oder Datenträgerversicherung. Cyberpolicen bekommt man schon ab 40 Euro Jahresbeitrag und das kann auf mehrere hundert Euro hochgehen. Viele Nutzer des Internets erhalten auch schon mal Post von Abmahnanwälten wegen vermeintlicher Verletzungen des Urheberrechts. Benjamin Zundel ist Rechtsanwalt.
Weil sie Filme, Musik oder ähnliches in Tauschbörsen getauscht haben, das ist heute relativ leicht möglich, indem man auf bestimmte Internetseiten geht. Da ist derjenige, der Anschlussinhaber, relativ leicht zu ermitteln und kriegt dann eine Abmahnung, wo er Schadenersatz und Rechtsanwaltskosten erstatten soll. Das hängt so ein bisschen vom Werk ab, was da abgemahnt wird, aber das können 1.000, manchmal auch mehr, bis zu 2.000 Euro sein, die da verlangt werden. In Ausnahmefällen werden da auch mal deutlich höhere Beträge noch aufgerufen.
In solchen Fällen helfen die Versicherungen mit einer Rechtsberatung durch einen Anwalt. Bleiben am Ende Abmahnkosten, dann muss man die selbst tragen. Die meisten Cyberversicherungen bieten Unterstützung bei Cybermobbing und Rufschädigung. Dazu gehören direkte Hilfeleistungen. Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Da ist das bei den Versicherungen zu finden, dass da Assistenzleistungen angeboten werden. Und zwar im Grunde wissen die Leute gar nicht so genau, wo setze ich denn da überhaupt an? Wenn ich dagegen vorgehen will, muss ich da zum Anwalt oder gibt es irgendwelche Beratungsstellen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und über diese Assistenzleistungen erhalten sie eben halt Hilfe zu Hilfe. Das heißt, man kann ihnen darüber den Weg zeigen, wie sie dagegen vorgehen können.
Insbesondere erfolgt eine Fallanalyse. Löschung problematischer Einträge und Hilfe durch Rechtsanwälte und Psychologen. Nach einem Virenangriff ist in vielen Verträgen ein finanzieller Zuschuss für Datenrettung und Schutz beim unrechtmäßigen Online-Shopping versichert. Cyberversicherungen kommen auch für die Kosten auf, die mit der vollständigen EDV-Wiederherstellung anfallen.
Das Angebot auf diesem Markt ist sehr, sehr unterschiedlich. Als Privatmann ist es häufig so, dass sich das gar nicht rechnet. Man muss, wenn man eine Cyberpolice hat, natürlich auch für Firewalls und auch für Virenprogramme entsprechend Sorge tragen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich etwas passiert, relativ gering sein kann. Teilweise ist dann aber auch so der Versicherungsschutz geregelt, dass es über Haftpflichtversicherungen, also private Haftpflichtversicherungen, Rechtsschutzversicherungen und Hausratversicherungen durchaus Versicherungsschutz gibt.
Über die meisten großen Versicherer ist ein solcher Schutz privater Risiken zu erhalten. Hier ist zu beachten, dass Vermögensschäden oft nur bis zu einer bestimmten Grenze von beispielsweise 10.000 Euro versichert sind. Bei der Datenrettung ist in der Regel nur ein Betrag von 1.000 Euro abgedeckt. Es ist sehr schwer, die einzelnen Leistungen zu bewerten. Nicht nur, weil die Policen ganz unterschiedliche Namen haben, sondern die Leistungen stark voneinander abweichen. Die Angebote für den privaten Bereich sind noch nicht so zahlreich. Wer einen Vertrag abschließen will, sollte mehrere Angebote einholen und den Inhalt vergleichen. Auch eine Beratung in einer Verbraucherzentrale kann hier weiterhelfen.
Und diesen Verbrauchertipp gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Braucht der Kampf gegen die Klimaerwärmung mehr Gesetze? Fragen unsere Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.